SRF 2 Kultur. Featurezeit in der Passage. 2011 ist als das Jahr des arabischen Frühlings in die Geschichtsbücher eingegangen und mit ihm die, die ihn gemacht haben. Die sogenannte Revolutionsjugend. Die Träume der jungen Menschen in Ägypten, Tunesien und Marokko waren ähnlich, in Erfüllung gegangen sind nur wenige. Das folgende Feature von Elisabeth Lehmann und Khalid El-Karouit erzählt von diesen enttäuschten Hoffnungen. Ägypten ist das Land, in dem die Revolution am deutlichsten gescheitert ist, aber auch in Tunesien und Marokko sind die jungen Menschen weit von dem entfernt, was sie sich erträumt hatten, als sie vor 5 Jahren auf die Straße gegangen sind.
Manchmal sagen wir uns, nur gut, dass die Revolution in Marokko nicht geklappt hat. Sonst wären jetzt hier ähnliche Gestalten an der Macht wie in Ägypten. Wir sind alle irgendwie traumatisiert. Wir haben gesehen, wie Leute gestorben sind, wie Leute eingesperrt wurden. Und wir haben das nicht aus der Ferne gesehen, sondern waren im Herzen der Ereignisse.
Nein, ich bin nicht zufrieden damit, wo wir heute sind. Aber ich sollte auch nicht kleinreden, was wir erreicht haben in Tunesien. Ich meine, wir hatten zum ersten Mal Wahlen, bei denen wir wirklich keine Ahnung hatten, wer sie gewinnt. Ich will jetzt eigentlich nicht über Ägypten reden. Ich weiß, wenn ich zurückkomme, dann fängt alles wieder von vorne an. Ich will einfach mal 6 Monate raus. Ich will doch nur ein gutes Leben. Das ist doch nicht viel. Weißt du noch, damals auf dem Tahrir? Die Jugend in Ägypten, Tunesien und Marokko, 5 Jahre nach der Revolution. Ein Feature von Khalid El-Kautit und Elisabeth Lehmann. Ein Abend Mitte September. In der Wohnung von Yumna El-Khatam und Rafiq Mohammed ist es heiß. Die Ventilatoren können nur wenig ausrichten gegen die Hitze des Kairoer Sommers. Es ist Rafiqs 32. Geburtstag. Er hat ein paar Freunde eingeladen. Seinen Cousin Khaled, May, die gerade ihre Reise nach Südamerika plant. Ali, der auf dem Boden sitzt, weil Stühle und Sofas nicht ausreichen. Ja. eigentlich wollten sie heute Abend mal nicht über Politik reden. Aber dann fängt doch wieder jemand damit an. So läuft es immer. Und am Ende landen sie wieder bei der Revolution. Rafik und sein Cousin schwelgen in Erinnerungen an dieses einzigartige Jahr 2011.
Wir hatten das gar nicht erwartet, aber wir sind gleich am 25. Januar auf die Straße gegangen. Da waren wir von morgens bis nachts um 12 auf dem Tahrirplatz. In den Medien wurde da immer noch gesagt, dass es nur vereinzelte Demos gab.
Das erste Mal, dass ich kapiert habe, was wirklich passiert, war, als aus Richtung Bulak eine Demo kam. So viele Menschen hatte ich noch nie in meinem Leben gesehen.
Just listen to the chants roaring in downtown Cairo. The hundreds of people walking to the streets.
Hören Sie nur die Anfeuerungsrufe der Menschen. Es sind Hunderte von Menschen. So etwas hat es noch nie gegeben. Sie können einfach so protestieren, ohne Sicherheitskräfte, die versuchen würden, sie abzuhalten. Und die, die heute auf die Straße gehen, das sind nicht die 50, 60 Aktivisten, die in den vergangenen Jahren schon protestiert haben. Das hier sind normale Ägypter.
Es ist der 25. Januar 2011, der Tag des Zorns. Inspiriert von den Großdemos in Tunesien strömen Zehntausende Ägypter auf die Straßen Kairos und Alexandrias. Auffällig viele Junge sind unter ihnen. Mehr als die Hälfte der Ägypter sind unter 25. Und sie haben die Schnauze voll von dem Greis Hosni Mubarak, der seit 30 Jahren an der Spitze des Staates klebt und der den Jungen keine Chance gibt. Ein Viertel von ihnen ist zu dem Zeitpunkt offiziell arbeitslos. Vetternwirtschaft und Korruption verbauen jede Aussicht auf eine bessere Zukunft.
Nach 12 Uhr hat das Innenministerium das Ganze aufgelöst. Gewaltsam, mit Tränengas, Wasserwerfern und Gummigeschossen. Die Leute sind zwar dann nach Hause gegangen, aber in anderen Provinzen ging das Ganze weiter. In Suez zum Beispiel ist ein Junge gestorben.
Ja, drei waren gestorben in Suez. Das war ein Riesenthema. Drei Tote. Es gab Blut. So eine Scheiße. Was ist das denn? Blut?
Es ist ein zynischer Einwurf von Khaled, voller Verbitterung. Denn heute, 5 Jahre später, wissen alle in der Runde, drei Tote waren erst der Anfang des Blutbads. Trotzdem haben Khaled, Rafik und die anderen 18 Tage ausgeharrt. Yumna, Rafiks Frau, hat sogar mehrere Nächte auf dem Tahrirplatz übernachtet. Über Facebook haben sie sich organisiert, zu Versammlungen aufgerufen, Durchhalteparolen verbreitet. Sie haben die Proteste am Laufen gehalten und sind damit unter dem Begriff Revolutionsjugend in die Geschichte eingezogen. Doch was hat es ihnen gebracht, außer dem kurzen Triumph, als Langzeitdiktator Hosni Mubarak am 11. Februar endlich abtrat?
Am 11. Februar, da war ich sehr glücklich. Aber am 10., als General Omar Suleiman, der lebende Tote, abends im Fernsehen auftrat, Er hat sehr böse geguckt. Sehr böse. Ich hätte mich fast verkrochen. Und er sagte, die Stunde der Arbeit hat begonnen. Danach bin ich auf jeden Fall schlafen gegangen. Das war am 10. in der Nacht.
Oh mein Gott, was für eine Nostalgie.
Bismillahirrahmanirrahim.
Im Namen Allahs, des Barmherzigen, Bürger, in diesen schwierigen Zeiten, die das Land durchlaufen muss, hat der Präsident Mohammad Hosni Mubarak entschieden, auf das Amt des Präsidenten der Republik zu verzichten. Und er hat den höchsten Rat der Streitkräfte damit beauftragt, das Land zu führen. Möge Allah unser Helfer und Unterstützer sein.
Fünf Jahre später ist der Jubel vom Februar 2011 lange verklungen. Die Stimmung in der Geburtstagsrunde droht zu kippen. So läuft es immer, wenn den Revolutionären von einst bewusst wird, dass sie gescheitert sind. Dass ihr Traum von Freiheit ein Traum geblieben ist. Und wenn ihnen klar wird, welchen Preis sie gezahlt haben für ihren Protest.
Wir wissen nicht mal, wie wir uns zusammenraufen können. Wir sind alle irgendwie traumatisiert durch all das, was passiert ist. Wir haben gesehen, wie Leute gestorben sind, wie Leute eingesperrt wurden. Und wir haben das nicht aus der Ferne gesehen, sondern waren im Herzen der Ereignisse. Einige von uns wurden verletzt. Also...
Rafik verschlägt es die Sprache. Er kann den Satz nicht zu Ende führen. Er weiß nicht, wie viele Tote er gesehen hat, wie viele seiner Freunde verwundet wurden. Unzählige sind im Gefängnis. Ein paar haben es nicht mehr ausgehalten in Ägypten und haben das Land verlassen.
Ägypten ist ein unmenschlicher Ort geworden. Mein Herz und mein Verstand halten das nicht mehr aus.
Ahmed Agohari sitzt in der Villa 78 in der tunesischen Hauptstadt Tunis. Er hat lange überlegt, ob er aus Ägypten weggehen soll, ob er seine Familie und Freunde wie Yumna und Rafik zurücklassen soll.
Die Situation ist schrittweise immer schlimmer geworden. Ich kann das gar nicht an einem bestimmten Moment festmachen, aber unsere Revolutionsbewegung ist tot. Oder zumindest extrem geschwächt. Es gab viele schwierige Momente für uns in Ägypten, aber ich hätte nie erwartet, dass es so bergab geht. Anfang 2015 zum Beispiel wurde die neue Verfassung gefeiert und im selben Moment wurden 65 junge Männer getötet, weil sie friedlich demonstriert haben. Und hunderte andere wurden verhaftet, nur wegen eines friedlichen Protests. Und das alles quasi vor meiner Haustür.
Danach ist Ahmed gegangen, nach Tunesien. Sein Arbeitgeber, das Kairoer Institut für Menschenrechtsstudien, war gezwungen, seinen Sitz von Kairo nach Tunis zu verlegen. Für Ahmed der Moment, eine Entscheidung zu treffen. Und so sitzt er an diesem verregneten Herbstabend mit seiner Kollegin Fida Hammami in der Villa 78 in der Innenstadt von Tunis. Beobachtet junge Menschen, die tanzen und flirten, dreht sich eine Zigarette und atmet auf.
Mir geht es sehr gut in Tunesien. Hier wird der Bürger ganz anders respektiert als in Ägypten. Die Tunesier merken das vielleicht gar nicht mehr. Aber ich komme aus einem viel autoritäreren Staat. Als ich zum ersten Mal in eine Polizeiwache hier in Tunis kam, war ich total glücklich. Da hing ein Plakat an der Wand mit den Bürgerrechten. Also, dass die Polizei die Pflicht hat, Telefongespräche anzunehmen, E-Mails innerhalb von 48 Stunden zu beantworten. Ich weiß nicht, ob die das wirklich so machen, aber wenn du in Ägypten auf eine Polizeiwache kommst, hängen dort nur Fotos von Polizei- und Armeemärtyrern, die im Kampf gegen den Terrorismus gestorben sind. Das zeigt viel aus.
Ahmeds Kollegin Fida sitzt neben ihm und hört geduldig zu. Sie wirkt überrascht. Sie ist Tunesierin, 27, war Ende 2010 eine der ersten auf der Straße, wie sie erzählt. Da gingen die Proteste gerade erst los. Fida nimmt das Tunesien von heute ganz anders wahr als Ahmed. Sie unterbricht ihn, wirkt wütend.
Die Polizei regiert noch immer das Land und ist noch immer korrupt in vielerlei Hinsicht. Du musst dir immer noch Sorgen machen, wenn du auf eine Polizeiwache in Tunis gehst, auch wenn du gar nichts gemacht hast. Du kannst sicher sein, dass sie dich schlecht behandeln werden.
Fida nippt an ihrem Rotwein und streicht eine schwarze Locke hinters Ohr. Sie ist ein politischer Mensch, schon immer gewesen. Als Ende 2010 erst in Zentraltunesien die Proteste begannen und dann auf die Hauptstadt überschwappten, hat Fida nicht lange gezögert. Doch diesmal war alles anders.
Ich hätte doch niemals gedacht, dass unsere Proteste Ben Ali etwas anhaben können. Ich dachte, wir erreichen vielleicht ein paar Kleinigkeiten. Aber doch nicht, dass der Präsident flieht, die Regierung sich auflöst und wir eine neue Verfassung bekommen. Ich habe danach eine Woche gebraucht, um das zu realisieren.
وسط إجراءات أمنية مشددة شيع اليوم جثمان الشاب محمد البوعزيزي الذي أحرق نفسه.
Sidi Bouzid, eine Kleinstadt in Zentraltunesien. Am 17. Dezember 2010 fordert der damals 26-jährige Gemüsehändler Mohamed Bouazizi bei der Stadtverwaltung seinen Stand zurück, der kurz zuvor beschlagnahmt wurde. Doch die Behörden weisen ihn ab. Aus Wut und Verzweiflung zündet er sich vor dem Verwaltungsgebäude an.
Ich konnte es erst gar nicht glauben. Ich habe unsere Mutter und seine Freunde angerufen, ob es wahr sei, dass die Mitarbeiter der Behörde ihn beschimpft hätten. Sie bestätigten dann alle, dass er sich in Brand gesteckt hat, nachdem sein Anliegen regelrecht herablassend abgewiesen wurde.
Salem Bouazizi erinnert sich gut an den 17. Dezember, an die Tat seines jüngeren Bruders. Bouazizi sitzt in seinem Haus in der Stadt Sfax, 150 Kilometer östlich von Sidi Bouzid. Er streichelt seinem Sohn Omar über den Kopf, ein kleiner Junge mit einer blauen Professorenbrille auf der Nase.
Sie konnten meinen Bruder nicht in Sidi Bouzid behandeln, weil das Krankenhaus nicht dafür ausgestattet war. Also kam er direkt nach Sfax. Meine Frau und ich haben ihn begleitet. Meine Frau war damals im 8. Monat schwanger. Und als sie meinen Bruder sah, musste sie sofort in die Klinik und hat Omar zur Welt gebracht. Mohammeds Anblick war furchtbar für sie und für uns alle.
An die Selbstverbrennung seines Bruders im Dezember vor 5 Jahren erinnert in Sidi Bouzid heute nur noch wenig. Eine Gemüsekarre aus Stein steht vor der Stadtverwaltung, ein Denkmal für Mohammed Bouazizi. An der Fassade des Gebäudes flattert ein riesiges Plakat des jungen Mannes. Es hängt nur noch in 2 Fäden. Khaled Awainia wartet jeden Tag darauf, dass es abfällt. Der Anwalt hat von seiner Kanzlei aus einen direkten Blick auf die Stadtverwaltung. Als Awainia damals von der Selbstverbrennung erfuhr, lief er sofort zum zentralen Platz vor der Stadtverwaltung. Menschen hatten sich am Unglücksort versammelt. Der Provinzverwalter sei auf die Straße gekommen und wollte mit ihnen die Ursachen für Bouazizis Tat diskutieren. Er versprach, eine Untersuchungskommission einzusetzen. Dass die irgendwelche Ergebnisse bringe, daran glaubte zu dieser Zeit schon niemand mehr in Sidi Bouzid. Deswegen hätten sie zu anderen Mitteln gegriffen, erzählt Awainia.
Am nächsten Tag bin ich nochmal hingegangen und als Anwalt oder vielleicht als Aktivist habe ich spontan eine Rede gehalten. Es ging um Korruption, ungerechte Verteilung. Ich habe etwa 45 Minuten gesprochen und dann hat die Polizei mit voller Wucht eingegriffen, mit Schlagstöcken und Tränengas.
Danach nahm die Revolution ihren Lauf. In den folgenden 2 bis 3 Wochen starben mehr als 200 Menschen. Tausende wurden verletzt, verhaftet und gefoltert. Und wozu das Ganze?
Ehrlich gesagt hat sich bei uns nichts geändert. Diese Hoffnungslosigkeit, die Langeweile unter den Jugendlichen, alles wie zuvor. Die Jugend hat die Revolution gemacht und nun wird Tunesien von 2 alten Männern beherrscht, die nicht mal ihre Pisse kontrollieren können. Die Jungen waren auf der Straße, wurden verhaftet und dann kommt eine Gruppe alter Säcke, die... Mir verschlägt es die Sprache. Das ist doch scheiße.
Awainia spielt auf Staatspräsident Al-Baji Qaid Essebsi, 89 Jahre alt, an und den Führer der islamistischen Ennahda-Partei Rashid al-Ranushi, 74 Jahre alt. Die Partei ist heute die stärkste Kraft im tunesischen Parlament. Vor 5 Jahren, sagt Awainia, haben die Jugendlichen ihrem Frust auf der Straße Luft gemacht. Ohne Erfolg. Deswegen wählten einige jetzt andere Wege und bringen die junge Demokratie damit ins Wanken.
Ich kenne Leute, die sich islamistischen Terrorvereinigungen angeschlossen haben, obwohl sie keinerlei Bezug zur Religion hatten. Sie sind diesen Weg nur aus Rache gegangen, aus Hoffnungslosigkeit. Der Staat ist in unserer Region seit Jahrzehnten abwesend. Deswegen sind viele hier nach Syrien oder Libyen gegangen.
Und viele von ihnen kommen zurück und bekämpfen das System, das sie ignoriert. Im März 2015 haben 3 Bewaffnete im Bardo-Museum in Tunis 20 Ausländer erschossen. Im Juni darauf richtete ein junger Tunesier 38 Menschen am Strand des Badeortes Sousse nahezu hin. Er war zuvor in Libyen zum Kämpfer ausgebildet worden. Im November sprengte sich ein Selbstmordattentäter in einem Bus der Präsidentengarde in die Luft. 12 Sicherheitskräfte starben. In allen Fällen hatten die Attentäter dem sogenannten Islamischen Staat IS die Treue geschworen. Fida Hamami ist erschrocken über die Entwicklungen in ihrem Land. Sie arbeitet für eine Menschenrechtsorganisation, unterstützt Initiativen, die die Demokratie in Tunesien voranbringen wollen. Gleichzeitig sieht sie immer mehr junge Menschen abdriften.
طبعا ملموسة، لأن تونس من أعداد الشباب اللي تمشي من تونس تنضم الدولة الإسلامية في سوريا عدد مهولة، عدد تخوف.
Die Zahl der Jugendlichen in Tunesien, die zum IS gegangen sind, ist schockierend. Die sind in dem gleichen System aufgewachsen wie ich. Die haben die gleichen Fernsehsendungen gesehen, das gleiche Essen gegessen, die gleiche Bildung genossen. Und dann kommen die mit 21 an und meinen, der IS ist die Lösung. Sie sind bereit zu sterben für den Dschihad, für Gott, für was auch immer. Das trifft mich persönlich. Was wollen sie mit dem Ganzen erreichen? Wie der Großteil der Tunesier, gläubig oder nicht, kann Fida Hamami mit dieser radikalen Ausprägung des Islam nichts anfangen. Sie trägt kein Kopftuch, der Islam spielt keine große Rolle in ihrem Leben. Und es macht sie wütend, denn Anschläge, egal ob sie in Tunis verübt werden oder in Paris, bedrohen alles, wofür Fida und die Millionen anderen 2011 auf die Straße gegangen sind. Leider ist es so, dass die Reaktionen auf solche Anschläge überall die gleichen sind, ob in Frankreich oder Tunesien. Das Erste, was gemacht wird, ist Ausnahmezustand ausrufen. Wenn man sich vorstellt, dass die Menschen in allen europäischen Hauptstädten Angst haben, dieser Angstzustand zeigt, dass die politische Elite nicht gewappnet ist, mit solchen Ereignissen angemessen umzugehen. Nirgendwo. Und das ist beunruhigend.
يا الميدان كنت فين من زمان معك غنينا.
Zurück in Ägypten, denn nicht nur Tunesien hat ein massives Problem mit den Islamisten im Land. Der sogenannte Islamische Staat IS ist auch am Nil angekommen. Er hat auf der ägyptischen Sinai-Halbinsel ein eigenes Mini-Kalifat ausgerufen, verübt seit einiger Zeit aber auch in Kairo immer wieder blutige Anschläge. Hinzu kommt der ewige Kampf zwischen dem ägyptischen Militär und den Muslimbrüdern. Das sei der Hauptkonflikt in Ägypten im Moment, findet Ala Abdel Fattah. Abdel Fattah ist Ägyptens bekanntester Blogger und eine Art Leitfigur der Revolutionsjugend. Er ist säkular, wie alle in der Bewegung. Er ist ideologisch Lichtjahre von den Islamisten entfernt, muss sich aber trotzdem mit ihnen auseinandersetzen, denn sie sind nach wie vor eine starke politische Kraft in Ägypten.
Wir befinden uns in einem ständigen politischen Streit mit ihnen, denn sie haben die Gesellschaft aufgehetzt und zu Gewalt aufgerufen. Das ist sehr gefährlich für die Gesellschaft im Moment und es ist der Grund, warum das Militär wieder so stark werden konnte. Ich denke, die Islamisten sollten ihre Ideen und Ideologien massiv überdenken und ändern. Aber ich kann nicht von Menschen erwarten, ihre Denkweise zu ändern, während sie mit Haft, Folter und Tod bedroht werden. Im Gegenteil, das Gefängnis stärkt ihre Überzeugung.
40.000 politische Gefangene, so die Schätzungen von Menschenrechtsorganisationen, sitzen derzeit in Haft. Die meisten von ihnen Anhänger der Muslimbruderschaft, die zur Terrororganisation erklärt wurde. Eine der ersten Amtshandlungen der neuen Machthaber um den Ex-General und heutigen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi. Ihm sind sowohl die Muslimbrüder als auch die Revolutionsjugend ein Dorn im Auge. Und so jagt er beide Gruppen wie Tiere. Auch Ala Abdel Fattah hat es getroffen.
Ich bin nur auf Kaution frei. Gegen mich läuft ein Verfahren und sie können mich jederzeit wieder einsperren. Ich lebe also immer in der Angst, dass ich wieder ins Gefängnis gehe. In einer Woche, in einem Monat, in einem Jahr. Ich habe keine Ahnung, ob ich frei bin oder nicht.
Das war im August 2014. Wenige Tage später ist er wieder festgenommen worden, sitzt seitdem im Tora-Gefängnis im Süden von Kairo. Februar 2015. Es ist einer der letzten Versuche,
das Urteil gegen Alaa Abdel Fattah und 24 andere junge Ägypter abzuwenden. Der Vorwurf, sie haben demonstriert vor dem Parlament. Seit Abdel Fattah al-Sisi der neue starke Mann in Ägypten ist, ist das ein Verbrechen. Denn Demonstrationen müssen vom Innenministerium genehmigt werden. Missfallen sie der Regierung, werden sie abgelehnt. 15 Jahre hatten die Demonstranten dafür bekommen, in Abwesenheit verhängt. Der Richter wird die Strafe an diesem Tag für die meisten der Angeklagten auf 3 Jahre reduzieren. Nicht für Alaa Abdel Fattah. Er muss für 5 Jahre hinter Gitter. Unter den Verurteilten sind auch Freunde von Yumna und Rafiq. Die beiden gehen schon lange nicht mehr zu den Verhandlungen. Eine Art Schutzmechanismus. Sie versuchen, wieder in den Alltag zurückzufinden. Versuchen, Dinge zu tun, wie sie junge Menschen in ihrem Alter normalerweise tun. Geburtstag feiern zum Beispiel. Es wird spät an diesem Abend. Einige Freunde sind schon gegangen. May, Yumna und Rafiq lassen die vergangenen 5 Jahre noch einmal Revue passieren. Und dann passiert, was immer passiert an solchen Abenden. Eine Art kollektive Depression breitet sich im Raum aus.
Als das Demonstrationsverbot in Kraft getreten ist, das war, denke ich, der Wendepunkt. Schlimmer ging es nicht. Das war das Signal. Leute, vergesst es, die Straße ist tot. Ende 2013 und 2014 waren eine Katastrophe für die Revolutionsjugend. Da haben die Leute richtig realisiert, dass es vorbei ist. Die ganzen Gespräche über die Revolution und all das, was passiert ist, das macht mich nervös. Wir reden über etwas, das erst 5 Jahre her ist, als sei das Geschichte.
Yumna schaut zu Rafiq, der etwas abseits sitzt und zuhört.
Danach haben wir uns gestritten, weil ich nicht wollte, dass du 2012 noch auf die Straße gehst. Es war damals schon sinnlos, aus und vorbei.
Rafiq schaut aus dem Fenster, zieht noch einmal an seiner Zigarette und sagt:
Ich will einfach nur noch weg. Ich denke jeden Tag darüber nach. Es geht nicht nur um den Staat und wie er mit den Menschen umgeht. Es geht auch um die Ägypter selbst. Die sind erschreckend, finde ich. Manchmal sagen wir uns, nur gut, dass die Revolution in Marokko nicht geklappt hat. Sonst wären jetzt hier ähnliche Gestalten an der Macht wie in Ägypten.
Hosni Al-Mukhlis ist Regisseur. Er lebt in Mohammedia, einer Vorstadt der marokkanischen Metropole Casablanca. Das Theater ist sein Leben und Politik ist sein Leben. Deswegen hat er beides miteinander verbunden und Masrah al-Mahgur, das Theater der Erniedrigten, gegründet.
Wir haben uns am ersten Jahrestag der 20. Februar-Proteste getroffen und diskutiert, wie wir weitermachen sollen. Es war klar, dass wir neue Wege finden mussten. Die Leute sind damals nicht mehr auf die Straße gegangen. Sie hatten Angst vor Szenarien wie in Ägypten oder Syrien. Die Theatergruppe war dann also das Ergebnis. Sie bestand im Prinzip nur aus jungen Revolutionären der 20. Februar-Bewegung. Für die meisten, vor allem für die ganz Jungen, war das Theater eine Art Ersatz zu den Straßenprotesten. Ein Jahr nach den heftigen Demos, die fast täglich stattgefunden hatten, haben viele von ihnen eine Art Leere empfunden. Wir haben versucht, diese Leere durch das Theater zu füllen.
Musik.
Der 20. Februar 2011, der Tag, an dem auch in Marokko die Revolution ausbrach. Wobei, so eine richtige Revolution war es nicht, vielmehr ein Aufbegehren. In über 50 Städten gingen gleichzeitig zehntausende Menschen auf die Straße. Die Bewegung 20. Februar war geboren.
Das war eine Reaktion auf das, was in Ägypten und Tunesien passiert ist. Wir waren wie ein kleines Kind, das sieht, dass seine Freunde etwas machen und sich sagt, warum soll ich das nicht auch machen? Der Traum war nichts weiter, als ein Erwachen des Volkes zu erleben. Keiner hatte ernsthaft auf dem Plan, das Regime oder das Königshaus zu stürzen oder die politische Grundordnung zu ändern. Der Traum war nur, auf die Straße zu gehen und Druck auf die Entscheidungsträger auszuüben.
In Ägypten oder Tunesien waren es auch in Marokko die Jungen, die sich auf die Straße trauten. Sie traten an gegen einen übermächtigen König Mohammed VI., der seine Macht aus einer 500 Jahre alten Tradition bezieht, sagt Fuad Abdelmumni. Er war schon politischer Aktivist, da waren die meisten Revolutionäre von heute noch nicht einmal geboren. Er saß im Gefängnis in den 70er Jahren, weil er schon damals gegen das Königshaus protestiert hat.
In Marokko gab es immer soziale Bewegungen. Jedes Jahr gab es hunderte Proteste überall. Marokko war nie in der gleichen Lage wie Syrien oder Libyen, wo die Gesellschaft komplett im Zaum gehalten wurde. Bereits Anfang der 90er Jahre wurden die Geheimgefängnisse geschlossen. Die meisten politischen Gefangenen wurden schon in dieser Zeit freigelassen. Schon zur Jahrtausendwende gab es einen gewissen Raum für Meinungsäußerung.
Das, was 2011 in Tunesien oder Ägypten passiert ist, hat Marokko bereits erlebt. Und das Königshaus musste im Laufe der Geschichte immer wieder Zugeständnisse machen. Und so reagierte König Mohammed VI. Auch diesmal ziemlich schnell auf die Proteste. Er wollte dem Schicksal der anderen arabischen Diktatoren, nämlich dem Sturz durch das Volk, entgehen. Am 9. März 2011 tritt Mohammed VI. Vor die Kameras und verliest eine Erklärung.
Der heilige Charakter unserer unabänderlichen Werte, die einstimmig von der Nation unterstützt werden, nämlich der Islam als Staatsreligion, der die Freiheit des Gebets garantiert, die Monarchie, die nationale Einheit und territoriale Integrität und die Verpflichtung zu demokratischen Prinzipien, stellen solide Garantien für eine historische Konsensvereinbarung und eine neue Charta zwischen dem Thron und dem Volk dar. Innerhalb dieses unerschütterbaren Referenzrahmens habe ich entschieden, ein umfassendes Paket von Verfassungsänderungen auf den Weg zu bringen.
Ein Wendepunkt, so Abdelmumni.
Die Bewegung 20. Februar hat das Tabu der absoluten Macht gebrochen. Das ist eine der Errungenschaften, die viele nicht sehen. Das entzieht dem König seinen heiligen Status, sowohl in den öffentlichen Diskursen als auch in der neuen Verfassung. Die alten Könige haben über Jahrhunderte einen gewissen Absolutismus praktiziert. Sie haben für sich beansprucht, eine Art Gottheit für die Gesellschaft zu sein. Und nun ist der König ein Mensch geworden, so steht es in der Verfassung. Er ist demzufolge limitiert in seinen Entscheidungen und anfällig für Fehler.
Okay. لأن حركة 20 فبراير دفعت رغم أن ما حققتش مكتسبات كبيرة.
Die 20. Februarbewegung hat vielleicht nicht viel erreicht, aber sie hat die Machthaber dazu gezwungen, die Verfassung zu ändern. Die Oppositionsparteien, die Sozialdemokraten und andere, die trommeln seit Jahren und fordern eine Verfassungsänderung und haben es nicht geschafft. Dank der Bewegung wurde der Staat gezwungen, viele politische Gefangene freizulassen und Tausenden von arbeitslosen Akademikern Arbeit zu geben. Sie hat den Staat gezwungen, den Beamten 600 Dirham pro Monat mehr zu zahlen. Das sind materielle Erfolge, aber es gibt auch politische. Die Gesellschaft ist offener geworden. Die Angst ist zerbrochen. Das sind wirkliche Errungenschaften.
Yusuf Raisuni gestikuliert wild mit den Händen bei diesen Worten. Er ist ein unruhiger, hektischer Mensch. Er sitzt in der Bibliothek der Marokkanischen Assoziation für Menschenrechte, AMDH, im Zentrum von Rabat. Er ist ihr Geschäftsführer mit gerade einmal 32 Jahren. Die schütteren Haare und die randlose Brille lassen ihn älter wirken. 100 Filialen hat die AMDH landesweit, mehr als 14.000 Mitglieder, die äußerst unbequem sind für den Staat.
Die Situation in Marokko ist beschissen, wirtschaftlich und politisch. 5 Jahre nach dem 20. Februar. Alles, was wir damals erreicht haben, geht nun verloren. Wenn es um die allgemeinen Freiheiten geht, da gibt es eine riesige Ebbe. Wir in der AMDH zum Beispiel werden angegriffen wie nie zuvor. Seit Juli 2014 wurden alle unsere öffentlichen Veranstaltungen verboten, immer unter anderen Vorwänden. Viele unserer Filialen konnten wir nicht registrieren.
بطريقه او باخرى المشكل ديال لي ديبو ليغال وصل الايداع باش تاخذ وصل الايداع واحد العدد الفروع ديالنا ما كيعطيوناش كاين على المستوى ديال الاعتقال.
Raisuni ist gespalten. Als Teil des 20. Februar ist er fest davon überzeugt, dass die Bewegung lebt. Als Menschenrechtler weiß er aber, dass der Machsinn, wie er das Geflecht bestehend aus Königshaus, wirtschaftlicher Elite und Militär nennt, das den marokkanischen Staat bis in die Tiefe durchzieht und beherrscht, dass eben dieser Machsinn klug ist und sich langsam von dem Überraschungsangriff 2011 erholt. Er hat dazugelernt, die Revolutionsjugend leider nicht, findet Raisuni.
Wir hatten kaum Mittel. Außerdem gab es zu viele Pläne, zu viele Besserwisser unter uns. Und dadurch haben wir sehr viel Zeit verloren. Anstelle die Leute zu mobilisieren, haben wir viel Zeit damit verbracht, uns zu streiten. Die Diskussionen hätten die Bewegung begleiten und parallel dazu laufen müssen. Aber manchmal mussten wir alle Aktivitäten stoppen, die Arbeit, die Straße, um zu diskutieren. Und das war sehr kontraproduktiv. Und der Machsinn war nicht tatenlos. Er hat angefangen, einige von uns als Verräter zu bezeichnen. Wir seien Homosexuelle, wir fasten nicht im Ramadan und so weiter.
Das ewige Diskutieren, der Mangel an Kompromissbereitschaft, das war es auch, was Theatermacher Hosni El-Mukhlis dazu getrieben hat, neue Wege des Protests zu finden. Es ist ein Sonntag in der Innenstadt von Casablanca. Es regnet schon den ganzen Tag in Strömen. Das Theater der Erniedrigten nutzt eine kurze Pause zwischen 2 Schauern, um mit seinem Stück zu beginnen. Die Gruppe von Al-Mukhlis hat Gäste aus Ägypten zu Besuch. Ein paar Tage haben sie zusammen geprobt. Es ist ihre erste gemeinsame Aufführung. Die jungen Menschen ziehen Aufmerksamkeit auf sich.
Sie sind grell bunt gekleidet, tragen gehäkelte Kappen und alberne Hütchen auf den Köpfen. Einige von ihnen stammen aus Ländern südlich der Sahara. In dem Stück geht es um illegale Einwanderer und sexuelle Belästigung. Eine der Schauspielerinnen ist von einer Menge umgeben, von einem grapschenden Mob. Sie versucht sich zu wehren, selbstbewusst zu wirken.
Eine Frau muss stark sein. Ich habe kein Geld zu verschenken, dafür ganz viel Liebe.
Doch der Mob ist übermächtig. Pfiffe, Hände von allen Seiten. Die junge Frau ist ausgeliefert, bis sich ein Mann aus der grapschenden Menge erbarmt und den Angriff stoppt. Schnell hat sich eine Menschenmenge um die Gruppe gebildet. Die meist jungen Marokkaner in billigen Lederjacken zücken ihre Handys und filmen die Show. Kaum jemand scheint zu verstehen, worum es wirklich geht. Das fällt auch Hosni Al-Mukhlis auf. Er steht auf einen Regenschirm gestützt, etwas abseits und beobachtet. Immerhin interessieren sich die Menschen für das Stück. Es ist nicht leicht, den einfachen Bürger auf der Straße anzusprechen. Das weiß Al-Mukhlis und gibt sich daher mit kleinen Erfolgen zufrieden. Nach der Aufführung gibt er dem jungen Kameramann, der aus Ägypten mitgekommen ist, ein Interview.
Am Anfang hatte ich das Gefühl, dass die Leute nicht so viel verstehen. Aber nach und nach haben sie verstanden, worum es ging, und wir waren nah bei ihnen.
Der ägyptische Kameramann nickt beeindruckt. Er ist zum ersten Mal außerhalb Ägyptens und ist überrascht, wie unkompliziert seine Arbeit hier ist. Doch auch in Marokko wird es immer schwieriger, Straßentheater aufzuführen. Al-Mukhlis bekommt oft keine Genehmigung mehr dafür. Die Stadtverwaltungen schicken ihn lieber ins Opernhaus, aber da will er nicht hin. Al-Mukhlis findet Straßentheater weniger elitär. Es gehe vor allem darum, die Menschen in den öffentlichen Raum zu bekommen, keine Angst vor dem Staat zu haben. Die Behörden hätten meist kein Problem mit den Inhalten der Stücke. Es gehe einzig und allein um die Hoheit über die marokkanische Straße. Das Regime ist vorsichtig geworden. Zurück in Tunesien, zurück in der Villa 78 im Herzen von Tunis. Fida und Ahmed trinken noch immer Wein. Es hat mittlerweile aufgehört zu regnen. Fida Hamami kommt gerade aus Rabat zurück. Sie erzählt ihrem Kollegen, wie überrascht sie von der Situation dort war. So hart sei das Königshaus noch nie gegen Aktivisten und Andersdenkende vorgegangen, seit Fida in der Region arbeitet.
Wenn man vor 2011 etwas über die arabische Welt wissen wollte, dann ist man nach Marokko gegangen. Die internationalen Organisationen waren alle in Marokko. Ägypten oder Tunesien hatten keinen Platz dafür. Jetzt haben wir alles in Tunesien. Konferenzen, Workshops, die Zentralen der internationalen NGOs, alles ist hier, weil es viel freier geworden ist.
Und trotzdem ist sie nicht zufrieden damit, wie sich ihr Land entwickelt.
Wir sind weit von dem entfernt, was wir damals erreichen wollten. Viele von denen, die die Verbrechen begangen haben, wurden zum Beispiel nie dafür zur Rechenschaft gezogen. Die, die angeordnet haben, auf Demonstranten zu schießen, haben bis heute die Macht. Die, die die Wahlen gefälscht haben, wurden nie bestraft. Sind wir an einem Punkt angekommen, an dem wir garantieren können, dass all das nicht wieder passiert? Nein.
Ahmed Agouhari, ihr Kollege und Freund aus Ägypten, sitzt neben ihr und schmunzelt. Er hört geduldig zu, schweigt, streichelt eine schwarze Katze, die ihm um die Beine streift. Ahmed lebt seit wenigen Monaten in Tunis. Verglichen mit Ägypten sei Tunesien das Paradies, sagt er schließlich und wirft wieder einen Blick zu.
Ich weiß, dass Menschen, die sich über gesellschaftliche Fragen Gedanken machen, immer nur die Probleme sehen. Selbst wenn sie in Schweden leben.
Es entsteht eine kurze Pause zwischen den beiden. Jetzt müssen beide lachen.
Es stimmt, ich bin nicht zufrieden. Aber du hast recht. Ich darf auch nicht kleinreden, was wir nach der Revolution erreicht haben. Ich meine, zum ersten Mal gab es Wahlen, bei denen wir wirklich keine Ahnung hatten, wer sie gewinnen wird. Und wir haben ein Parlament, das aktiv ist, bei dem man theoretisch teilhaben kann, wenn einem ein Gesetz nicht gefällt. Du kannst mit den Abgeordneten reden.
كنت فين من زمان معك غنينا ومعك شقينا وحاربنا خوفنا ودعينا
يمنى hat es geschafft. Sie ist raus aus Ägypten, zumindest für ein paar Wochen. Heute Abend ist Jumna in Berlin, in einem Club im Stadtteil Kreuzberg. Sie bestellt Jägermeister, Gin Tonic, Caipirinha, alles durcheinander.
Jägermeister, please.
Jumna tanzt mit ihren Freunden, lacht viel. Sie trägt ein kurzes, schwarzes Kleid ohne Ärmel. Dunkler Kajal umrandet ihre braunen Augen. In den Ohren glitzern auffällige Kreolen. Sie wirkt gelöst, fast schon befreit. Sie steht an der Bar, hebt das Glas und prostet ihren Freunden zu. Dann bestellt sie noch eine Runde, will auf ihren Mann Rafik trinken, der in Kairo geblieben ist. Und auf die Revolution. Galgenhumor.
Hallo Rafik.
Hallo Rafik.
Saura.
Saura.
Yalla.
Als Jumna den Club verlässt, wird es schon hell. Sie ist betrunken, aber glücklich. Am nächsten Mittag sitzt sie ein wenig verkatert auf der Couch eines Freundes. Der Kaffee in ihrer Hand soll die Nachwirkungen der letzten Nacht mildern. Jumna lässt die vergangenen Tage in Amsterdam und Berlin noch einmal Revue passieren.
Als ich zum ersten Mal in Amsterdam Fahrrad gefahren bin, hatte ich richtig Angst, dass mich jemand belästigt oder mich vom Fahrrad schubst. So wäre es in Ägypten. Aber in Holland passiert sowas natürlich nicht. In Ägypten, wenn ich an 14 Läden vorbeigehe, dann weiß ich, dass die Männer, die in diesen 14 Läden arbeiten, nur auf der Straße stehen, um jede Frau anzuglotzen, die vorbeiläuft. Hier bin ich unsichtbar. Keiner achtet darauf, dass ich laufe. Keiner schaut mir zu. Schließlich laufen alle. Ich bin eine von vielen nichts Besonderes. Also eine Frau, die unverschleiert herumläuft. Außerdem kann ich mich hier anziehen, wie ich will. Und keiner schaut. In Ägypten unmöglich.
كنت فين من زمان معك غنينا ومعك شقينا وحاربنا خوفنا ودعينا
حاليا يعني انا مش عايزه ارجع مش عايزه ارجع بمعنى ان انا مش عايزه ارجع مش بمعنى انه والله الحياه هنا حلوه قوي ونفسي اقعد هنا كتير
ich bin an einem Punkt ich will einfach nicht zurück nach Ägypten ich will einfach nicht Nicht, weil das Leben hier so schön ist oder weil ich gerne hierbleiben möchte. Es geht nicht darum. Ich will nur nicht zurück. Ich will die Menschen in Ägypten nicht sehen. Ich habe einfach keine Lust.
Ich kann jetzt nicht zurück. Wen ich sehen will, den kann ich auch im Ausland sehen. Ich könnte mich jetzt umbringen, nur um nicht nach Ägypten zurückzumüssen.
Yumna versucht, die Tränen zu beherrschen.
In Ägypten ist im Moment alles unmöglich. Du weißt nicht, wie du gut essen sollst oder gut trinken. Du schläfst nicht gut. Du kannst nicht entspannt ausgehen oder spazieren gehen. Du kannst so viel Geld besitzen, wie du willst. Du bist in diesem Land gefangen. Es gibt keine Lösung. Es ist wie in einer Sackgasse. Hier, auch wenn ich nur 50 Cent habe, kann ich was damit anfangen. Hier kann ich machen, was ich will, ohne die finanzielle und die psychische Belastung. Ich war 4 Tage in Amsterdam ganz alleine, bin spazieren gegangen und ich hatte nichts. Aber ich war glücklich.
Weißt du noch, damals auf dem Tahrir? Die Jugend in Ägypten, Tunesien und Marokko, 5 Jahre nach der Revolution. Ein Feature von Khaled El Kautit und Elisabeth Lehmann. Das Projekt wurde gefördert von der Robert-Bosch-Stiftung und dem Literarischen Kolloquium Berlin im Rahmen des Programms Grenzgänger. Sprecher waren Arndt Breitfeld, Patrick Conley, Elisabeth Lehmann, Malte Rover-Kahlmann, Christina Rubert und Linda Vierecke. Technik Bernd Bechtold und Wenke Decker. Redaktion Bernhard Senn. Eine Produktion des SRF 2 Kultur aus dem Jahr 2016.
Ich will jetzt eigentlich nicht über Ägypten reden. Ich weiß, wenn ich zurückkomme, dann fängt alles wieder von vorne an. Ich will einfach mal 6 Monate raus. Ich will doch nur ein gutes Leben. Das ist doch nicht viel.
Yumna ist wenige Tage danach wieder nach Kairo geflogen. Ihr blieb nichts anderes übrig. Ihr Visum war abgelaufen. Sie und Rafik basteln weiter an ihrem Plan, Ägypten zu verlassen. Das Land, für das sie 2011 auf die Straße gegangen sind, das sie verändern wollten und das heute weniger lebenswert ist als je zuvor.
SRF 2 Kultur zum Nachhören als Podcast auf srf.ch/kultur. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.